Das Deutschliteraturarchiv in Marbach am Neckar mit den über 1000 Nachlässen von großen Namen und der größten Sammlung zur neueren deutschen Literatur. Das zu leiten war bisher die Aufgabe des Historikers Ulrich Rauf. Seit Januar macht das zum ersten Mal eine Frau, die Germanistikprofessorin Sandra Richter. Heute Abend wird sie auch ganz offiziell in ihr Amt eingeführt. Frau Richter, als Germanistin, wann waren Sie zum ersten Mal in Marbach und warum?
Das muss im Jahr 2002 ungefähr gewesen sein und ich habe mir den Nachlass des alten schwäbischen Philosophen, Dichters und Multitalents Friedrich Theodor Fischer mit V angeschaut und war sehr schockiert am Anfang, weil ich nur 10 Zettel bekam, also 10 Manuskripte aus dem Archiv und das hieß, ich bekäme nicht mehr und plötzlich war nur die Hilfsbibliothekarin da und da hatte ich Glück und hatte plötzlich 10 Archivkisten vor mir stehen. Ich wurde am Tag danach belehrt, dass ginge aber überhaupt nicht so und mir war das so peinlich, ich dachte, ich darf hier nie wiederkommen.
Das heißt, Sie müssen sich auch an die Gepflogenheiten dort gewöhnen.
Ja, also mittlerweile kenne ich sie gut und mittlerweile darf ich in der Tat auch in mehreren Kästen gleichzeitig wühlen. Das ist aber das Privileg der Hausherrin oder besonderer Gäste, die an bestimmten Forschungsprojekten arbeiten.
Ich habe es eben schon so gesagt, also als erste Frau übernehmen Sie dieses Amt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, logische Konsequenz der Gleichberechtigung. Sie werden häufig trotzdem darauf angesprochen. Wie reagieren Sie dann?
Ich sage immer, Sie können mich gerne fragen, wie ich mein Amt mit meiner Familie verbinde und wie das alles geht. Aber nur dann, wenn Sie diese Fragen auch männlichen Kollegen stellen, die Sie interviewen. Und dann rede ich darüber auch gerne.
Von Kafka über Hesse bis hin zu Hannah Arendt, die Schätze des Literaturarchivs sind ja enorm. Was reizt Sie daran, das DLA zu leiten?
Diese Nähe zu den Beständen, die an der Uni nicht in der Weise gegeben ist. Ich lehre ja auch noch an der Universität, wenn auch weniger, kann Studenten aber doch jetzt sehr intensiv hier mit ins Archiv nehmen und kann hier im Archiv, wenn denn Zeit ist, was aktuell noch nicht der Fall ist, aber bald, wenn dann auch wieder ein bisschen Zeit ist, hier am Bestand forschen und arbeiten. Und da ist es die Entdeckerfreude, die doch sehr motiviert und die Freude eben mit den Dingen zu arbeiten, die vielleicht noch nicht bekannt sind.
Was Studierende auch einfordern, ist, dass also die Archive, das Material, in die sie suchen, auch digital zu finden sind. Die Digitalisierung ist ein großes Thema für ihr Archiv. Was bedeutet das eigentlich für den Archivbetrieb, diese ganzen Nachlässe zu digitalisieren?
Das bedeutet vieles auf einmal. Das bedeutet zum einen, dass sich die unterschiedlichen Bereiche, Archiv, Entwicklung, IT stärker abstimmen müssen, dass man sich genauer fragt, was genau wollen wir digitalisieren, wie erheben wir die Daten, mit denen wir die Digitalisate erschließen und zugänglich machen, die sogenannten Metadaten. Und wie viel können wir überhaupt leisten? Was ist unser Mengengerüst? Was können wir tatsächlich überhaupt digitalisieren? Welche Ausbildung brauchen die Leute, die das tun, die sich dahinstellen und ja, schauen, dass das alles dann auch hinterher ordentlich aussieht. Welche rechtlichen Voraussetzungen hat das, wenn wir Dinge ins Netz stellen? Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die damit zusammenhängen, die tatsächlich das Archiv in seinen Grundfesten betreffen.
In Ihrem Archiv in Marbach findet sich ja die Geistesgeschichte Deutschlands wieder. Welche Rolle, würden Sie sagen, hat also das Archiv gerade in Zeiten des politischen Umbruchs in Deutschland, Europa und so einer gefühlten politischen Unsicherheit?
Es tut ganz wesentliche Dinge. Zum einen, es sichert Quellen und dieses Sichern von Quellen ist in Zeiten von Flucht, Exil und so fort essentiell. Es sichert Quellen, die noch nicht gedruckt sind. Es sichert solche, die gedruckt sind oder andernorts vernichtet werden. Das ist eine große Aufgabe. Das haben wir schon bei der jüdischen Diaspora gesehen, für die das Archiv, der Archivbegriff überhaupt ausgesprochen wichtig ist. Eben das sichern zu können, was sonst verloren geht. Das Archiv tut aber ein weiteres, dieses Archiv hier. Es bildet Urteilskraft aus. Es kann das tun, indem es das, was hier liegt, nicht nur sichert, sondern zugleich aktualisiert. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung vieler Autoren, die hier ihren Nachlass positionieren, die ihn hierher geben, eben nicht hier das ewige Grab zu finden, sondern das zu finden, was sie künftig am Leben hält. Das, was immer wieder, das, was sie ausmacht, aktualisiert, was ihre Kriterien, ihre Vorstellungen, ihre Werte zur Geltung bringt und ins Gespräch bringt mit anderen Autoren oder Denkern, die auch in Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht noch relevant sein werden.
Was Sie sagen, das klingt jetzt nach Kontinuität, also so, als hätten jetzt auch schon Ihre Vorgänger das so unterschreiben können. Was haben Sie vielleicht auch Neues mit dem Archiv vor?
Wir werden uns stärker etwa auf die Töne und auf den Bereich der sogenannten audiovisuellen Medien konzentrieren. Das liegt in der Natur der Zeit natürlich. Das Digitale ist das eine, aber das Literaturarchiv hat, was ihm oft so gar nicht klar ist, auch über 100 Jahre ein Tonarchiv aufgebaut. Stimmen von Autoren, von Lesern, von Schauspielern, die eine 100-jährige Tongeschichte und Stimmgeschichte darbieten, die untergründig vermitteln kann, was der Ton der Zeit ist, was die Gefühlslagen der Zeit sind. Und dieses Archiv zu heben, das finde ich ausgesprochen reizvoll. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe der Zukunft, die man natürlich mit digitalen Medien auch nochmal anders bearbeiten kann. Sie können das Archiv hörbar machen.